Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet.
Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Langsamfahrt, eine Ausgabe für Eisenbahnfreunde. Als die Deutsche Bundesbahn am Ende der Dampflokzeit auf der Suche nach einer neuen Universaldiesellok war, kam die Baureihe V100 heraus. Diese Lok war ab den 1960er Jahren auf diversen Neben- und Hauptstrecken anzutreffen. Eingesetzt wurde diese Lok vor Personen- und leichten Güterzügen. In der ehemaligen DDR wurde eine ähnliche Lok entwickelt, diese wurde ebenfalls als V100 bezeichnet, das aber nur am Rande. Beide Loktypen, die V100 West und die V100 Ost, sind heute noch hier und da im Bau- oder Güterzugverkehr anzutreffen. Heute stellen wir einen Museumsbahnverein vor, der sich um diese Lok herum gegründet hat. Angefangen als Verein Freunde der 212001 heißt er nun Freunde der V100 e.V. und kümmert sich um eine West-V100 und macht mit dieser Lok Sonder- und auch Fotofahrten. Später in der Sendung geht es um den Nahverkehr in Niedersachsen. Dort hat sich einer der größeren Betreiber seinen Verkehrsvertrag kündigen lassen. Außerdem geht es um den Nahverkehr in Bayern. Dort gibt es nun wieder altbekannte Loks in der Oberpfalz und Oberfranken anzutreffen. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de/spenden. Ich spreche mit Thomas Kaiser, Vorsitzender vom Verein Freunde der V100 e.V. Hallo Thomas.
Hallo.
Die V100, eine Diesellok. Was ist das für eine Lok?
Eine Universallokomotive, die mit insgesamt 745 Exemplaren gebaut worden ist. In drei unterschiedlichen Baureihen, 211, 212 und 213. Insbesondere für den leichten bis mittelschweren Personenzugverkehr und für leichten Güterverkehrsaufgaben.
Das ist jetzt so eine Lok mit Mittelführerstand. Also der Lokführer hat quasi nur eine Kabine, aus der er die Lok in beide Richtungen steuern kann. Hat auf einer Seite ein bisschen längeren Vorbau, auf der anderen Seite ein bisschen kürzeren. Wenn man sich so alte Fotos anschaut, sieht man die Lok vor Güterzügen, vor Personenzügen. Eigentlich wurde sie für alles Mögliche eingesetzt.
Exakt so ist es. Deshalb hatte ich eigentlich auch gesagt, als Universallokomotive sowohl für den Leichtgüterverkehr wie auch für den leicht- bis mittelschweren Personenverkehr.
Jetzt gibt es ja diese drei Unterbaureihen, also 211, 212, 213. Was sind die Unterschiede?
Also die 211 und die 212 unterscheiden sich dahin, dass ab Werk die 211 mit einem schwächeren oder mit zwei unterschiedlichen schwächeren Motoren geliefert worden ist. Also die hatte ab Werk nur eine Leistung von 1100 PS, während die 212 eine Leistung von 1350 PS hat. Äußerlich äußert sich das dadurch, dass der Kühler von der 211 etwas kleiner konzipiert worden ist, die Lok dadurch insgesamt 20 cm kürzer ist wie die 212. Optisch kann man das, wie gesagt, am Kühler am besten sehen. Da hat die quersitzende Lamellen abgedeckt mit dem Gitter die 211 und die 212 hat eben nur diese senkrecht stehenden Lamellen. Das ist praktisch der Unterschied zwischen 211 und 212. Und die 213 ist im Grunde eine 212, die nur ein anderes Getriebe hat und dadurch auch über eine Haarbremse verfügt, also sprich auch eine Zulassung für Stellstrecken hat.
Also für die einfachen, leichteren Züge ist dann die 211 gedacht gewesen. Wenn es ein bisschen mehr Power braucht, die 212 wahrscheinlich eher für so Güterzüge. Und die 213, wenn es an die Steilstrecken ging, da durften die anderen Loks ja teilweise auch gar nicht drauf fahren.
Nicht nur teilweise, die dürfen das nicht. Also für die Steilstrecke ist diese Haarbremse, also diese hydrodynamische Bremse Vorschrift und über die verfügen nur die 10 Loks der Baureihe 213.
Die Lok, die wurde ja so ein bisschen anschließend an die Dampflokzeit gebaut, weswegen die Heizung der Wagen ja oft noch auf die Dampfheizung der alten Dampfloks ausgelegt war. Da gab es bei der 212, also bei der V100, dann auch eine entsprechende Heizung mit Dampf.
Genau so ist es. Also alle V100 von der 211 bis zur 213 verfügen über einen Dampfheizkessel, der Bauart OK 4610, der praktisch, in dem wird Dampf erzeugt, also über Wasser, das die Lokomotive mit wird, wird Dampf erzeugt, das dann in die angehängten Personenwagen eingeleitet wird, um da praktisch Wärme zu erzeugen.
Ja, damit man quasi die Wagen erstmal weiter nutzen konnte und nicht, nachdem man neue teure Loks gekauft hat, auch erstmal neue Wagen brauchte.
Exakt so ist es.
Und so war dann die V100 auch über viele Jahre an den Personen- und leichteren Güterzügen nach der Dampflokzeit anzutreffen.
Ganz genau.
Bis wie lange ist die Lok gefahren?
Die letzten Exemplare sind Ende zum 31.12.2004 bei der Deutschen Bahn AG abgestellt worden.
Ja, und wir reden jetzt die ganze Zeit von der West-V100. In der ehemaligen DDR gab es noch eine eigene Entwicklung, was dann auch eine V100, wie sie dort genannt wurde, war. Die hat aber mit der West-V100, mit der sich euer Verein noch beschäftigt, aber eher weniger zu tun.
Also ich würde schon die Formulierung wählen, das ist praktisch einfach das Ost-Pendant. Deshalb unterscheiden die Profis auch zwischen V100 West und V100 Ost. Von der Grundkonzeption ist es natürlich eine ähnliche Lokomotive. Genauso Mittelführerstandslokomotive, genauso universelle Einsatzbarkeit, genauso Dampfheizung für die angehängten Personenwagen. Also von der Grundkonzeption her ist es natürlich für die gleichen Aufgaben und für die gleiche Umsetzung gedacht. Allerdings sind es natürlich zwei völlig unterschiedliche Lokomotiven.
Ja, die haben sich dann so ein bisschen unabhängig voneinander auch entwickelt.
Absolut.
Aber die Idee war auf jeden Fall dieselbe und ja, der spätere Einsatzzweck auch. Aber genauso die Ost-V100 ist heute auch nicht mehr im Personenverkehr anzutreffen. Wo kann man denn überhaupt beide Loktypen noch antreffen?
Also beide Loktypen wurden nach ihrer Ausmusterung sind sowohl im Inland wie auch im Ausland sehr beliebte Maschinen gewesen oder sind nach wie vor beliebte Maschinen für Privatbahnen, für Bauunternehmen, für kleinere Eisenbahnverkehrsunternehmen. Zu ganz unterschiedlichen Einsätzen kommen die Lokomotiven heute noch und sie können, wie gesagt, sowohl im Inland wie auch im Ausland beide Loktypen, also im Ausland vor allem die V100 West, vor allem in Italien und in Frankreich, sind da sehr, sehr viele Lokomotiven erhalten geblieben, die dann nach wie vor im Einsatz stehen und in Deutschland natürlich zum Teil auch noch.
Ja, also kann man eigentlich sagen, die Lok, die ihr betreut, die ist anderswo sogar noch im Einsatz, wenn aber auch nicht mehr im Personenverkehr.
Nein, ganz genau. Also hauptsächlich im Güterverkehr oder im, wie gesagt, für Baustelleneinsätze.
Jetzt heißt euer Verein Freunde der V100 e.V. Der Verein ist aber mal mit einem ganz anderen Namen gestartet, nämlich mit dem Ziel, eine ganz bestimmte einzelne Lok zu erhalten. Wie ist euer Verein entstanden?
Unser Verein ist um die Erhaltung der 212001-2 entstanden. Deshalb hieß der Verein früher auch Freunde der 212001-2. Es ging ganz ursprünglich mal darum, diese Lokomotive 212001, die, wie man der Nummer schon entnehmen kann, die erste gebaute 212 war, die sollte verschrottet werden. Die Deutsche Bahn und auch das Verkehrsmuseum hielt es damals nicht für notwendig, diese Lokomotive für die Nachwelt zu erhalten, obwohl es einer der 6 für die Baureihe V100 gebauten Prototypen war. Und dann haben wir uns engagiert und wollten erreichen, dass die Lokomotive nicht verschrottet wird. Leider hatten wir seinerzeit nicht die finanziellen Mittel, die Lokomotive der Deutschen Bahn abzukaufen. Immerhin konnten wir dann aber erreichen, dass über einen Leihvertrag wir die Lokomotive für 20 Jahre in unsere Obhut nehmen konnten und damit vor der drohenden Verschrottung bewahren konnten. So ist der Verein entstanden.
Jetzt ist das eine Vorserienmaschine. Das heißt, die ist ein bisschen anders auch gebaut wie die spätere Serienfertigung dieser Lok. Was sind die Unterschiede?
Die Unterschiede sind ähnlich wie bei der 211 auch wieder vorne im Kühlerbereich. Die hat optisch betrachtet einen etwas anderen Kühler wie die späteren Serienmaschinen. Und dazu kommt auch noch, dass die Anordnung der Lichter vorne, also die Lichtschächte, dass die weiter auseinandergezogen sind wie bei der Serienmaschine. Also das ist eigentlich der markanteste Unterschied.
Aber für den Laien, wenn sie nebeneinander stehen, so unbedingt gar nicht erkennbar, außer vielleicht an den Lampen.
An den Lampen und am Kühler mit Sicherheit erkennbar. Also das ist ein deutlicher optischer Unterschied.
Aber mit diesen Vorserienloks hat man dann damals ausprobiert, wie kann die Lok sein, wie muss sie werden, damit man sie in Serie bauen kann und hat dann Erfahrungen gesammelt, um dann die Lok mit kleinen Veränderungen ja später in Serie bauen zu können.
Exakt so ist es. Also es sind 6 Prototypen gebaut worden, die V100-001 bis V100-006. In den Lokomotiven sind zu unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, mit unterschiedlichen Motoren, mit unterschiedlichen Getriebetypen, sind die praktisch zwei Jahre lang erprobt worden und aus den Erfahrungen, die da gemacht worden sind, sind dann die nachher gefertigten Serienmaschinen, also mit dieser unter Einbeziehungserfahrung sind auch die Serienmaschinen gefertigt worden. Und da war es eben so, die ersten 5 Prototypen wurden mit einem Motor erprobt, der 1100 PS hatte, und der letzte Prototyp wurde mit einem Motor, der 1350 PS hatte, also mit dem späteren MTU-Motor, erprobt. Und das war die V100-006, und das die einzige Maschine war mit dem großen Motor, die noch in der Serie 212 enden sollte, wurde die zum späteren Zeitpunkt dann auch als V12-001 eingereiht.
Das heißt, die damalige 001 wäre eigentlich die 6. Maschine gewesen und gar nicht die erste.
Genau. Ab Werk hieß die Lokomotive V100-006. Wie gesagt, es gab 6 Prototypen. Der letzte Prototyp war mit dem großen Motor, mit dem 1350 PS Motor ausgerüstet. Und nach Abschluss der Erprobungsarbeiten, als es dann darum ging, die Lokomotiven in die normale Serie einzureihen, wurde die deshalb als erste 212 eingereiht, weil es die erste mit dem 1350 PS Motor war.
Was ist mit den anderen Maschinen passiert? Haben die dann auch den stärkeren Motor gekriegt?
Nein, die sind dann als Lokomotiven 211001 bis 211005 eingereiht worden.
Ah, und das ist dann diese eigentliche 211 dann geworden, diese anderen Vorserienmaschinen.
Ganz genau.
Ah, da hat man da die Unterschiede getestet. Und später dann ja noch der Schritt für die Steilstrecken mit der 213, die natürlich mit der H-Bremse ganz andere Bremsmanöver machen kann, wenn es dann auch mal lange bergab geht.
Genau so ist es. Die wurde aber nicht, oder das wurde nicht separat erprobt, oder 213001 gibt es nicht. Also natürlich wurde das auch separat erprobt, aber da gab es jetzt keinen expliziten Prototyp dafür.
Ja, ist ja dann auch nur die Weiterentwicklung der 212. Ja, jetzt hat sich euer Verein damals gegründet mit dem Ziel, die 001, die ja eigentlich eine 006 wäre, zu erhalten. Ja, wie ging das weiter? Dann hatte man diesen Leihvertrag mit der Deutschen Bahn und konnte die Lok erstmal auf dem Schneidbrenner oder vor dem Schneidbrenner retten.
Genau. So ist es. Wir konnten dann erstmal erreichen, dass die Lok eben nicht der Verschrottung zugeführt wird, sondern für die Nachwelt erhalten bleibt. Dann ging es in dem ersten Anflug oder in den ersten Bemühungen darum, einfach die Lok mal praktisch unterzustellen, konserviert unterzustellen und die Lokomotive so weit zu bewahren oder so weit zu erhalten, dass eben praktisch durch das Stehen, durch eintretendes Wasser und so weiter die Rostung, die Verwesung praktisch der Lok nicht weiter voranschreitet. Das ist uns dann auch gelungen, aber über die Jahre hinweg hat man natürlich schon irgendwann das Interesse zu sagen, man möchte sich als Verein auch ein bisschen weiterentwickeln, und der Verein möchte jetzt mal auch mal einen Sonderzug fahren, möchte auch mal das, was er, wo er immer dran arbeitet, das irgendwo auch der Öffentlichkeit präsentieren. Und deshalb haben wir uns dann auch langen Überlegungen entschieden, nachdem uns, wie gesagt, diese 212.01 nicht gehört wird, die nur auf Basis eines Leihvertrags überlassen bekommen haben, der aber keinen Betrieb der Lokomotive vorsah, haben wir uns dann irgendwann entschieden, uns was Eigenes anzuschaffen. Der Verein hat dann auch schon 5-6 Jahre Bestand gehabt. Und dann haben wir uns über Alstom Stendal, wo einige V100 West noch abgestellt waren, eine Lokomotive in einem mittelmäßig bis schlechten Zustand gekauft und haben die dann in 2,5 bis 3 Jahren praktisch restauriert, neu aufgebaut, auch nach einem TÜV zugeführt, und konnten die Lokomotive dann im Jahr 2009 in Betrieb nehmen. Das ist die heute noch betriebsfähige Lok 2233-3, und seither bieten wir mit dieser Lokomotive zu gegebenen Anlässen Fotofahrten, Sonderfahrten, Ausfahrten, Ausflugsfahrten für interessiertes Publikum an.
Jetzt macht ihr die Fahrten und Aktivitäten mit dieser 212-133. Was hängt dann hinten dran? Habt ihr auch eigene Wagen?
Eigene Wagen haben wir im Moment noch nicht. Da ist es aber so, dass wir auf der Suche, beziehungsweise haben wir auch Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und von denen mieten wir uns dann die Wagen, beziehungsweise wir haben uns im letzten Jahr 2 Waggons angeschafft, die aber im Moment noch in der Instandsetzung sind.
Sie sagten, Sie haben 2 Wagen gekauft. Wie sollen die später aussehen?
Die sollen auch an das Design der 80er Jahre angepasst werden.
Also Silberlinge?
Ja, also das sind auch Silberlinge, aber die sind überlackiert, und diese Silberlinge entstehen ja dadurch, dass praktisch die Oberflächenbeschichtung Edelstahl ist. Und wenn das einmal angeschliffen worden ist, dann ist das praktisch zerstört. Also in das Silber kann man die nicht mehr zurückbringen. Aber es gibt praktisch heutzutage sind die Wagen rot, das ist auch die Nahverkehrsfarbe der Deutschen Bahn AG. So sind die beiden Wagen auch lackiert, die wir gekauft haben. Aber es gab noch eine Stufe davor, da waren die so weiß und grün, so weiß-mint-grün. Das ist so praktisch die Farbgebung von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre gewesen. Und in dieses Bild sollen die zurückversetzt werden. In das Silber, das geht nicht mehr.
Ja, gerade wenn das durch Schleifen von Mustern entstanden ist, wird das tatsächlich schwierig. Aber ich finde gerade dieses Mintgrüne, das ist ja fast noch seltener anzutreffen als der klassische Silberling, denn davon gibt es ja durchaus eine Handvoll in Deutschland verteilt.
So ist es.
Und mit diesen bisher angemieteten Wagen macht ihr dann Fahrten, hauptsächlich Fotofahrten?
Wir machen Fotofahrten, wir haben auch schon, ich nenne es mal Ausflugsfahrten, also sprich einfach, wo jetzt nicht das Fotografieren im Vordergrund steht, sondern wo einfach praktisch die Verbringung an einen anderen Ort im Vordergrund steht. Wir haben auch schon zu Hochzeiten, zu Jubiläen, zu Geburtstagen ausgewählte, also sprich beauftragte Fahrten gemacht. Also da sind wir relativ flexibel.
Ich bin mal aufmerksam geworden auf euch, da habt ihr letztes Jahr eine Fotofahrt an der Lahntalbahn gemacht, die ja bei mir ganz um die Ecke ist. Und da habt ihr zwei Silberlinge und noch so einen grünen Umbauwagen dran gehabt und habt damit hier eine Fotofahrt auf einer Strecke gemacht, an der es noch viele alte Formsignale gibt.
Das war das Ziel der Fahrt. Die Lahntalbahn soll ja jetzt im Sommer modernisiert werden. Da wird viel die alte Sicherungstechnik, die alten Formsignale, also der Flair der alten Eisenbahn, wenn ich es mal so nennen darf, der wird verschwinden. Und wir hatten letztes Jahr bei dieser Fotofahrt eben das Ziel, diese Technik oder die Situation auf der Lahntalbahn, diese alte Eisenbahntechnik, was da noch vorhanden ist, das nochmal im Bild für die nachkommende Generation festzuhalten.
Wie läuft so eine Fotofahrt bei euch ab?
Da trifft sich, also wir bereiten über die Monate vorab, bereiten wir eine Tour vor, bereiten wir die Fahrt vor. Es gibt dann auch einen Kreis an Interessierten, der wird dann da angeschrieben. Wir haben da einen Verteiler, wo über die Jahre eben immer mehr Leute dazugekommen sind, die gesagt haben, sie interessieren sich für unseren Verein, für unsere Fotofahrten. Die werden dann angeschrieben, dann wird auch skizziert, was die Teilnahme an so einer Fotofahrt etwa kostet für den Teilnehmer. Wenn sie dann genug Teilnehmer finden, die den Teilnehmerbeitrag einbezahlen, dann gibt es praktisch einen Startschuss, dann wird das Projekt gestartet. Und am Tag der Fahrt trifft man sich vorab an einem festen Ort. Da kriegt dann jeder Teilnehmer die Fahrzeiten mitgeteilt, wie der Sonderzug verkehrt und kann sich dann praktisch an der Strecke positionieren, kann sich aufstellen und kann dann den entsprechenden Motiven, die ihm gefallen, die Fotos machen. Gleichzeitig bieten wir auch an, aber das ist nicht verpflichtend. Wir haben da auch so eine geführte Fototour, also wo wir praktisch die Teilnehmer zu den aus unserer Sicht besten Fotopunkten bringen, wo auch die Lichtverhältnisse entsprechend passen. Da kann sich jeder natürlich anschließen, kann aber auch auf eigene Faust losgehen.
Also gerade das Geführte klingt ja doch interessant, gerade wenn es in der Region ist, die man vielleicht so nicht kennt. Man hat vielleicht nur gehört, da ist es ganz schön, auch landschaftlich, aber dann muss man sich erstmal überlegen, wie kommt man wohin und wo sieht es nach was aus. Das ist natürlich ein tolles Angebot, was ihr da macht, mit so einer geführten Fototour.
Das finde ich auch wichtig, weil, wie Sie sagen, es ist schon so, dass es manchmal Leute gibt, die interessiert sind, die auch interessiert an der Strecke und so weiter sind, aber einfach aufgrund der weiten Anreise nicht die Möglichkeit hatten, sich jetzt vorher schon in den einzelnen Fotopunkten oder in der strengen Topografie kundig zu machen, und die können dann von dem Angebot Gebrauch machen.
Aber die fahren dann nicht im Zug mit, sondern irgendwie auch nebenher.
Ja, also die Zeiten, wo man im Zug mitfahren konnte und dann an den entsprechenden Stellen einfach angehalten hat und die Leute den Zug verlassen haben, die sind leider vorbei. Also das ist sowohl eisenbahnbetrieblich wie auch versicherungsrechtlich, haftungstechnisch, genehmigungsrechtlich praktisch heute nicht mehr möglich.
Das ging maximal an irgendwelchen Bahnsteigen, aber da ist ja das Fotografieren dann nicht mehr so interessant.
Das ist genau der Punkt.
Ja, aber ihr macht auch Fahrten, die ein Ziel haben, bei der es nicht um das Fotografieren geht, sondern um Fahrgäste irgendwo hinzubringen, die dann einen schönen Tag irgendwo haben. Was habt ihr da so in der Vergangenheit gemacht?
Wir waren schon, also zum Beispiel letztes Jahr sind wir von Gießen auch über die Lahntalbahn, dann vor bis nach Niederlarnstein gefahren und dann weiter nach Linz am Rhein und sind dort auf die Kasbachtalbahn nach Linz gefahren. Das ist auch eine Strecke, die im Museumsbetrieb betrieben wird. Da ist unterwegs eine Brauerei. Am Endpunkt ist so ein Café im englischen Stil. Da konnten wir mitfahren. Dann hatten wir da 2 Stunden Aufenthalt oder 2,5 Stunden Aufenthalt und sind nach dem Aufenthalt eben wieder zurückgefahren. Das auch über die Lahntalbahn in historischen Wagen. Wie gesagt, mit der V100, mit der 212. an der Zugspitze, um einfach so dieses Flair der 70er, 80er Jahre dieses Reisens nochmal zu erleben.
Ja, das klingt durchaus nach Fahrten, wo man mal mitfahren sollte. Es ist auf jeden Fall viel zu erleben, sowohl fotomäßig, aber auch eine Mitfahrt. Ich meine, eine Mitfahrt in so einem alten Silberling, das ist mit heutigen Bahnreisen ja überhaupt nicht mehr vergleichbar.
Definitiv nicht. Ja. Selbstverständlich, bei so einer Fahrt ist es auch bewirtet, also das ist denn, ich meine, das hat dann auch von Gießen bis nach Linz oder so, das dauert dann auch 2, 2,5 Stunden. Also uns ist dann schon auch dran gelegen, dass wir das Thema ganzheitlich anpacken, also dass die Leute dann nicht im Zug sitzen und es nicht genießen können, sondern da gibt es dann natürlich auch was zu trinken und auch Kleinigkeiten zu essen.
Wo kann man sich informieren, wenn ihr wieder Fahrten anbietet? Denn gerade die Fotofahrten dürften unter Eisenbahnfreunden schon Interesse hervorrufen.
Selbstverständlich. Also im Moment ist unsere Homepage, wie Sie schon festgestellt haben, leider in der Überarbeitung. Deshalb können wir da gerade keine Termine veröffentlichen, aber generell ist es so, alle Interessierte bieten wir die Möglichkeit, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, an freunde.dv100@gmx.de, nehmen wir es in den Verteiler auf und dieser Verteiler wird regelmäßig, egal ob es Ausflugsfahrten, Fotofahrten oder sonstige Publikumsfahrten sind, mit Informationen bedient und darüber bekommt man dann auch die Informationen, wann was stattfindet.
Also einmal eine E-Mail schicken an euch und dann bekommt man von euch Infos.
Genau so ist es.
Jetzt kostet so ein Vereinsleben eine Menge Geld. Der Erhalt dieser Lok kostet viel Geld. Verdient ihr auch irgendwie was damit, so dass ihr die Lok beispielsweise auch mal vermieten könnt an irgendwelche Arbeitseinsätze?
Das ist so. Also die Lok ist vermietet. Eine Firma, die damit zum Teil Baustellen macht, zum Teil letzte Meile Verkehre, also da reden wir praktisch Zustellverkehre im Nahgüterverkehr. Dorthin ist die Lokomotive vermietet, da bekommen wir monatlich für die Lokomotive auch eine Miete und dadurch finanzieren wir praktisch den Erhalt unseres Fahrzeugsparks und vor allem der Lokomotive. Natürlich, wir halten für die Lokomotive auch Ersatzteile vor. Wir versuchen dieses Thema Deutsche Bundesbahn der 70er, 80er Jahre und im Speziellen das Thema Borei V100 West so ganzheitlich zu betrachten, dass es nicht um die Lok geht, sondern dass wir auch die entsprechenden Ersatzteile da haben, dass wir die entsprechenden Unterlagen dazu da haben. Also man muss ja bei so einer Lok, das ist ja auch eine komplexe Angelegenheit. Man muss immer auch wissen, wie spielt was zusammen, wo sitzen welche Bauteile, was, wenn was nicht geht, wenn das kaputt ist, wenn da was kaputt ist, wie hängt das zusammen, wo muss man anpacken, wie muss man anpacken. Und wir versuchen das ganzheitlich zu betrachten und da in diese Sachen, in der Erhaltung nicht nur der Lok, sondern alles, was dazugehört, da fließen eben diese Einnahmen, die wir aus der Vermietung der Lok bekommen.
Gerade jetzt das Thema Reparaturen an der Lok. Es ist ja doch eine sehr verbreitete Baureihe. Eine Lok, die in großen Stückzahlen gebaut wurde. Wenn was dran ist, kommt man da gut hin? Kriegt man da noch Ersatzteile beziehungsweise das Fachwissen von irgendwelchen Werkstätten, die einen da auch beraten können?
Natürlich, aber ich meine, da sind wir im Grunde nichts anderes wie ein Club, der sich um alte Autos oder alte Traktoren oder alte LKWs kümmert. Das ist natürlich eine Mixtur aus allem. Manche Teile gibt es noch, weil auch in anderen Lokomotiven zum Teil verbaut. Andere Teile sind sehr knapp und da muss man sich dann halt rechtzeitig, und das haben wir versucht zu tun, sich rechtzeitig, wo die Ersatzteile noch zu kriegen waren, die entsprechenden Ersatzteile eben auf Lager zu legen, dass man da eine gewisse Basis hat, um auch mal was austauschen zu können. Ähnlich gestaltet sich es mit den Werkstätten. Es gibt noch Werkstätten und es gibt auch Leute, es gibt auch noch Know-how von alten Kollegen, die dastehen und die der ein oder andere gerne auch mit Informationen weiterhilft. Aber das muss man sich halt, das ist auch eine Aufgabe dieses Vereins, das muss man sich natürlich irgendwo auch erarbeiten, weil das gibt es nicht an jeder Ecke und das gibt es nicht auf Knopfdruck.
Und natürlich eine ganze viele ehrenamtliche Arbeit, die kann man natürlich gar nicht mitrechnen, beziehungsweise die braucht man, ohne die funktioniert es ja dann auch wieder gar nicht.
So ist es. Ohne ehrenamtliche Arbeit, deshalb ist der Verein ehrenamtlich gemeinnützig tätig, ist auch vom Finanzamt als gemeinnützige Einrichtung anerkannt. Ohne ehrenamtliche Arbeit wäre das nicht zu stimmen. Gar keine Frage.
Wie groß ist denn der Verein? Wie viele Mitglieder habt ihr?
Das ist überschaubar. Wir sind knapp 25 Mitglieder.
Eine gesunde Summe an Mitglieder, mit der man, denke ich, auch ganz gut arbeiten kann, wenn sie gebraucht werden.
So ist es. Wir freuen uns jederzeit über neue Mitglieder. Wir haben aber auch wir legen auch einen gewissen Wert bei der Auswahl unserer Mitglieder, weil den Verein, das besteht jetzt seit 22 Jahren, seit 2002, ja genau, seit 22 Jahren. Und wir sind damit eigentlich immer gut gefahren, die mit unseren Mitgliedern so zu bewerten oder so auszusuchen, wie sie auch zur sonstigen Homogenität des Vereins passen.
Also jemand, der auch an Autos schrauben kann, ist wahrscheinlich gern gesehen, denn der kann auch an der Lok wahrscheinlich ein bisschen mithelfen.
So ist es.
Ja.
Aber wichtig ist für uns einfach auch, es muss menschlich passen und es muss die Idee, wo für uns hinter der Sache steht, die muss einfach von dem Mitglied mitgetragen werden.
Ja, sowas ist eigentlich Voraussetzung in jedem Verein, dass man irgendwie hinter der Idee steht. Ansonsten wird es später nur hinderlich.
Genau so ist es.
Ja, dann bedanke ich mich. Thomas Kaiser, Vorsitzender des Vereins Freunde der V100 e.V. Vielen Dank.
Bitte, bitte. War's so nett. Alles Gute. Tschüss.
Alle zwei Monate stellen wir in Langsamfahrt nicht nur einen Museumsbahnverein vor, sondern werfen auch immer wieder einen Blick in das Heft der Zeitschrift Der Schienenbus. Rausgegeben wird dies übrigens von einem sehr engagierten Verein. Heute mit zwei Nahverkehrsschwerpunkten in Niedersachsen und Bayern. Ich spreche mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael.
Moin Gregor.
Ja, moin. Damit geht es in der einen Region schon los, in der wir heute berichten. Und zwar in Niedersachsen. Da sagt man in großen Teilen des Landes moin.
Genau, das stimmt. Und zwar moin, moin oder moin, egal. Also wir haben uns mal im neuen Schienenbus mit der norddeutschen Vorzeigegeschichte, der ehemaligen Vorzeigegeschichte des Metronom befasst, der ja damals nach der Bahnreform und Regionalisierung in Niedersachsen das Vorzeigeprojekt war, wie man den Nahverkehr besser macht.
Ja, der Metronom, den gibt's auch noch, der fährt auch noch. Und zwar trifft man den eigentlich zwischen Göttingen und Uelzen, beziehungsweise Uelzen und Hamburg und Bremen an.
Ganz genau, das ist das sogenannte Hansenetz. Und da ist der Metronom seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Und die haben einen Verkehrsvertrag, die Ausschreibung ist noch gar nicht so lange her, bis zum Jahr 2033. Das geht jetzt aber in die Knie. Der Metronom, das Unternehmen hat gesagt, die können mit dem, was die in diesem damaligen Vergabeverfahren auch kalkuliert haben, einfach nicht mehr den Betrieb realisieren. Das ist ja eine Entwicklung, die bundesweit allen Aufgabenträgern verdammt viel Sorgen macht, weil die Produktionskosten durch die Decke schießen, Treibstoffe, Personal und die Kalkulationen für die Verkehrsverträge in anderen Zeiten entstanden sind und diese hohen Kosten, so argumentiert vor allen Dingen auch Metronomen, nicht mehr decken können. Und man hat sich jetzt also mit dem Land Niedersachsen verständigt darauf, dass der Verkehrsvertrag im Juni 2026 vorzeitig aufgelöst wird.
Solche Pleiten, oder Pleite ist es ja eigentlich noch gar nicht, es ist ja noch die Reißleine davor, hatten wir ja aber auch schon bei anderen Unternehmen. Ich sage nur Stichwort Abellio, die ja auch mit ihren kalkulierten Kosten nachher nicht mehr zurechtkamen. Das ist natürlich alles ein bisschen anders geendet. Abellio gibt es nur noch in kleinen Teilen und den Rest hat man eigentlich aufgelöst. Das wollte man jetzt hier aber nicht machen. Da hat das Land vorher eingelenkt und gesagt, jo, wir machen eine Neuausschreibung.
Ja, beim Abellio ist es ja auch der Fall, dass die verschiedenen Länder da unterschiedlich reagiert haben. Der Abellio fährt ja noch, auch in Sachsen-Anhalt. Und man hat sich da immer auf Kompromisse verständigt. Am Ende Kompromisse, die für den Steuerzahler teurer sind. Die Alternative wäre gewesen, dass das Unternehmen komplett und sofort weg gewesen wäre und für die Fahrgäste dann gar kein Angebot mehr existiert. Also wenn man diese Erfolgsgeschichte des Wettbewerbes im Schienenpersonenverkehr betrachtet, im Schienenpersonennahverkehr, dann muss man einfach jetzt betrachten, dass da auf dem Markt eine gewisse Ernüchterung existiert. Und der Metronom, um den wir uns hier mal in der neuen Schienenbusausgabe kümmern, ist eigentlich bundesweit in den Ende der 90er Jahre das Erfolgsprojekt gewesen, weil die damalige Deutsche Bundesbahn, ich kenne es aus eigener Anschauung, zwischen Hamburg und Bremen, da gab es dann teilweise 2 Stunden gar keine schnelle Verbindung zwischen Hamburg und Bremen, also ein Eilzug. Und dieser Eilzug, der hatte dann in der Mittagszeit auch mal nur 3 Waggons und es ist mit dem Metronom alles anders geworden. Er fährt ja heute im Halbstundentakt zwischen Hamburg und Bremen und zwischen Hamburg und Göttingen, mindestens im Stundentakt mit Verdichtern auch noch nach Lüneburg. Und das sind dann immer so 7 Doppelstockwagen, die in der Berufszeit eigentlich gar nicht mehr, in der Pendlerzeit gar nicht ausreichen. Da sieht man mal, wie viele Menschen umgestiegen sind, was das für ein Erfolg gewesen ist. Aber man hat jetzt einfach über 20 Jahre dann Ausschreibung und Ausschreibung, Wettbewerb, Wettbewerb. Da ist jetzt auch nichts mehr, was man zusätzlich rausholen kann, also durch Einsparpotenziale. Und die Unternehmen, die auf dem Markt sind, das werden ja immer weniger statt mehr. Und die können eigentlich fast nur zu den gleichen Konditionen anbieten, weil durch die Ausschreibung eigentlich fast alles schon vorgegeben ist. Ich sag mal so, der Markt, der wird immer überschaubarer, die Angebote werden immer teurer. Und im schlimmsten Fall kommen wir eines Tages da wieder hin, wo wir ja vor gut 30 Jahren herkamen, dass wir nur noch 1, 2, 3 große Unternehmen haben. Dann ist das ganze Wettbewerbsthema eigentlich tot. Und das bewegt viele Menschen, die sich mit diesem Themenfeld eben auch beruflich auseinandersetzen.
Jetzt kann man zum Metronom auch noch anmerken, dass die eigentlich gar keine eigenen Fahrzeuge haben, denn die fahren da mit modernen Elektroloks herum und eben diesen Doppelstockwagen. Die gehören denen aber gar nicht selber, sondern dem Land Niedersachsen, was auch ein Modell ist, was es hier und da in Deutschland gibt, dass das Land die Züge kauft und an den Betreiber dann zwangsverpachtet.
Ganz genau, das ist der Fahrzeugpool des Landes Niedersachsen, des Aufgabenträgers Landesnahverkehrsgesellschaft, der LNVG. Das war damals auch eine der ersten Projekte, ich glaube sogar das allererste in Deutschland, wo der Staat praktisch oder in dem Fall das Land Niedersachsen die Fahrzeuge gekauft hat und in der Tat zusammen Waggons und Lokomotiven an den Bieter dann vermietet. Und die Wartung findet in einem zentralen Werk in Uelzen statt. Das ist eigentlich alles sehr schlau durchdacht. So, man muss ja sehen, wenn man so eine Laufzeit von 8 oder 10 Jahren hat für Bahnverkehrsverträge oder länger, viel länger ist es allerdings nicht, kann man ja kaum erwarten, dass ein Unternehmen für diese relativ überschaubare Laufzeit dann sich Fahrzeuge kauft und wenn das dann zu Ende ist, die Laufzeit des Vertrages, dann stehen die Fahrzeuge rum, weil möglicherweise der Aufgabenträger sagt, man hat neue Standards und die alten Waggons und Lokomotiven erfüllen das nicht mehr, dann ist das totes Kapital. Und insofern ist das schon schlau, dass man einen Fahrzeugpool hat. Am Ende hat man aber dann Wettbewerber, die eigentlich kaum was Eigenes mehr einbringen können, weil wenn man wie alle anderen die gleichen Bedingungen hat, dass man sich dieses Fahrzeugpools bedient, dann kann man eigentlich nur noch oder konnte man möglicherweise über Personalkosten oder eben andere Elemente Geld sparen oder beziehungsweise entsprechend kalkuliert. Das fällt alles jetzt weg. Und insofern ist die Frage, was ist eigentlich noch am Wettbewerb zu holen oder worum geht es eigentlich beim Wettbewerb? Das wird alles überschaubarer. Und beim Metronom ist es jetzt eben der Fall, dass man gesagt hat, wir müssen die Reißleine ziehen, die Kosten wachsen uns übers Dach und entsprechend jetzt zum Jahr 26 vorzeitig aussteigt.
Der Metronom hatte ja auch mal eine Linie mehr von Hamburg nach Cuxhaven. Das war mit Diesellokomotiven. Das ist eine Ausschreibung, die irgendwann mal nicht mehr gewonnen wurde, die dann die DB-Tochter Staat gewonnen hat. Was dann auch interessant aussah, dieselben Züge, selbe Wagen, selbe Loks, nur das Metronom-Logo wurde runtergekratzt und das Start-Logo draufgeklebt.
Ganz genau. Und bei einigen der alten Waggons, da konnte man auch über lange Zeit das alte Metronom-Logo sehen. Das war im Prinzip tatsächlich einen anderen Aufkleber drauf und mit anderem Personal die gleichen Dienstleistungen fahren. Interessanterweise ist bei Metronom durch auch Personalprobleme, was man dort eigentlich nie kannte, inzwischen der Fall eingetreten, dass dieses Unternehmen Staat, also die ehemaligen Verkehre von Metronom, die unterstützen jetzt den Metronom und zwar auf der Achse von Hamburg nach Lüneburg, weil man einfach kein eigenes Metronom-Personal mehr hat, greift man also jetzt aktuell auf Staat-Personale zurück. Also da hat Metronom schon einen wesentlichen Dämpfer gekriegt, dass man diese Strecke nach Cuxhaven verloren hat von Hamburg-Harburg oder Hamburg Hauptbahnhof. Zwischendurch war es nochmal gelungen oder ist es auch gelungen, das wird auch weiter existieren, da gibt es jetzt noch keine Anzeichen für eine Veränderung. Der Metronom hängt ja auch beim Unternehmen Enno mit drin. Das ist der Verkehr, der von Hannover nach Wolfsburg und von Wolfsburg über Braunschweig nach Hildesheim läuft. Das ist auch ein Metronomanteil, aber die Stammachse, das Hanse-Netz, das geht jetzt weg, wird in 2 Lose aufgeteilt, sodass es definitiv nicht mehr der Fall sein wird, selbst wenn Metronom sich wieder bewerben sollte mit neuen Konditionen, wird Metronom das gesamte Hanse-Netz nicht mehr fahren.
Kurzer Nachtrag zum Enno. Das ist tatsächlich sogar eine hundertprozentige Tochter, beziehungsweise ist einfach Metronom. Mhm. Sie nennen es auch nur Marke. Ja, aber das ist auch ein Netz, was sie gewonnen haben, unabhängig von diesem Bestandsnetz, was ja eigentlich von Göttingen bis Hamburg durch ist, in Uelzen. Das ist ja auch nur ein Bahnhof dazwischen, in dem dann die eine Linie endet, die andere weiterfährt. Offiziell ist es aber irgendwie da ja dann doch einmal quer durch Niedersachsen. Das ist ja ein wirklich sehr, sehr großes Netz gewesen und das teilt man jetzt dann aber auch auf.
Genau. Und zwar in die Achse von Uelzen über Hannover nach Göttingen und das andere Los ist dann von Bremen über Hamburg und dann wieder runter in südlicher Richtung nach Uelzen. Und dieses umfangreiche Netz, wie gesagt, wird jetzt geteilt und der Fahrzeugpool, da kann man von ausgehen, wird dann genau in diesem Betriebsmittelpunkt in Uelzen dann auch weiter gewartet werden. Dort in der nördlichen Ausfahrt des Bahnhofs Uelzen ist ja ein großes Werk, wo auch, wenn man mit dem Zug von Uelzen Richtung Norden, Richtung Hamburg fährt, man diese großen Anlagen der Metronomen dann auch sehen kann.
Ja, das ist dieses Werk der OHE, der Osthannoverschen Eisenbahn, die ja sogar mit drin hängt beim Metronom.
Mhm. Das ist eine ganz interessante Verflechtung. Das war am Anfang, als der Metronom gegründet wurde, hing sogar noch die Bremer Straßenbahn da mit drin und die Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe. Das ist dann veräußert worden an einen italienischen Eigentümer und das hat alles nicht gut getan. Es war auch damals eine sehr engagierte Geschäftsführung zu Beginn des Metronoms und das hat dann am Ende leider Verwirrung und Verstrickung gegeben und zumindest ist dann die Geschäftsführung öfter mal ausgetauscht worden und das sind alles Dinge, die vielleicht in rückwärtiger Betrachtung nicht immer alle so richtig gut waren fürs Unternehmen selbst, aber es ist jetzt, wie es ist und es betrifft immer nicht eine Metronom. Da kann man jetzt auch nicht die Schuld direkt dem einen oder vielleicht dem anderen zuschieben. Es ist eine Entwicklung, die für alle schwierig ist und da müssen wir mal gucken, was da jetzt draus wird. Am Ende wird es fürs Land Niedersachsen definitiv teurer werden als heute der Fall. Davon kann man ausgehen.
Aber es wird vielleicht dennoch billiger wie mit Notverkehren. Stichwort Abellio, wenn man da an Nordrhein-Westfalen denkt, wo wirklich sämtliche Abellio-Netze dann mit Notvergabe gefahren wurden, was natürlich ganz andere Preise hat, könnte es vielleicht unterm Strich trotzdem günstiger werden.
Wie ja, Notvergabe das heißt natürlich, das ist erstmal teurer, keine Frage, heißt aber, dass es überhaupt einen Notverkehr gibt. Also besser einen Notverkehr als gar keinen Verkehr, wenn so ein Unternehmen von heute auf morgen den Betrieb einstellt. Das ist natürlich für die Fahrgäste die Vollkatastrophe. Insofern ist so ein Notverkehr, ja, der Name sagt es, es ist eine Notmaßnahme und die kann auch nur zeitlich beschränkt Gültigkeit haben, weil man sonst wieder an gesetzliche Schranken kommt. Man kann Notverkehre nur über einen bestimmten Zeitraum bewältigen, dann muss neu ausgeschrieben werden und die Zeit der Vorbereitung für so eine Neuvergabe, die muss einfach betrachtet werden. Das dauert, bis man da auch so eine europaweite Ausschreibung in die Umsetzung bringt, ankündigt und dann umsetzen kann.
Ja, aber genau das macht man jetzt ja nicht, indem man dem Metronom sagt, wir kündigen vorzeitig. Bis dahin läuft alles nach eurem alten Preissystem weiter, was ihr mal kalkuliert habt und danach endet's und ja, geht danach weiter. Jetzt ist der Metronom nicht pleite. Metronom hat auch angekündigt, sich weiterhin auf diese Netze zu bewerben.
Mhm. Aber wenn sie sich neu bewirbt, natürlich unter neuen Konditionen. Die Problemlage ist ja, dass Metronom sagt, unter den Maßgaben, die in dem aktuellen Verkehrsvertrag enthalten sind, können die das nicht mehr erbringen. Da würden die dann spätestens in den Folgejahren ab 2026 richtig oben drauf zahlen. Das ist ja immer so kalkuliert, dass man über einen längeren Zeitraum damit mit den Zuschüssen des Landes auskommt. Und wenn man jetzt aber weiß, dass die Produktionskosten deutlicher steigen, als man das möglicherweise vor Ukraine-Geschichten und anderen Einflüssen, die auf Unternehmen jetzt einwirken, das ist nicht alles kalkulierbar. Dann hat man sich wahrscheinlich darauf verständigt, dass man bis 26 einigermaßen über die Runden kommt und wird sich dann möglicherweise, davon kann man ausgehen, auf eins der beiden Teilnetze dann auch wieder bewerben. Aber dann eben zu anderen Konditionen, die dann für das Unternehmen Metronom auskömmlicher sind als der alte Verkehrsvertrag.
oft ist ja dann auch sichergestellt, dass so ein Netz, wenn es dann aufgeteilt wird, nicht mehr durch den alten Betreiber in kompletter Größe gewonnen werden kann, sondern höchstens 2/3 oder nur die Hälfte des Netzes. Ist da sowas in der Art auch vorgesehen?
Naja, wie gesagt, das große Hanse-Netz wird ja geteilt in 2 Teile und dann ist es möglich, so ist ja die Ausschreibung offenbar vorgesehen, dass man in 2 Losen das unterteilt. Also entweder wird Metronom, sollten die sich überhaupt bewerben, zwischen Bremen, Hamburg und Uelzen oder zwischen Uelzen, Hannover und Göttingen fahren. Und dann wird mindestens ein 2. Unternehmen zum Tragen kommen und möglicherweise, das ist gar nicht auszuschließen, sollten es mehrere Bewerber am Markt noch geben, ist Metronom gar nicht mehr dabei. Dann gibt es 2 andere Unternehmen, die sich dann diese beiden Netze aufteilen. Aus dem großen Hanse-Netz werden 2 Teilnetze gemacht.
Ja, da bleibt abzuwarten, was draus wird. Ist denn schon irgendwas in Richtung Ausschreibung bekannt, ob es dann vielleicht weniger Züge geben soll, dafür, dass es ja wahrscheinlich teurer wird?
Also bis jetzt wird eher sogar politisch gefordert, mehr Züge fahren zu lassen. Da muss man mal sehen, das ist dann eine Entscheidung des Landes Niedersachsen bzw. des Aufgabenträgers LNVG und die Region Hannover hängt da noch mit drin, dass man genau guckt, was man als Geld, was man an finanziellem Budget zur Verfügung hat. Und da muss man sich die Karten legen, können wir uns als Aufgabenträger mehr Verkehre leisten? Wünschenswert ist das, aber es wird dann natürlich definitiv teurer und wenn dann die entsprechenden Regionalisierungsmittel des Bundes nicht angehoben werden oder auf der anderen Seite das Land sagt, hier steigen wir mit mehr eigenen Geldern ein, dann wird das ein hehrer Wunsch bleiben, dass man mehr Züge fahren lässt, aber das ist am Ende eine Entscheidung, die darauf beruht, wie viel Geld man zur Verfügung hat.
Um nochmal auf die Fahrzeuge einzugehen, was ich sehr interessant finde bei diesen Wagen, die die Metronom da durch die Gegend fahren, also die Wagen des Landes Niedersachsen, die sind so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt zum Beispiel einen Ruhewagen, Fahrradwagen, also da gibt es durchaus mehr wie in anderen Netzen, sei es beispielsweise von der DB, die mit Doppelstockwagen gefahren werden. Da gibt es so irgendwie so in jede Richtung einen Wagen, in dem man beispielsweise seine Ruhe hat oder auch Snackautomaten. Also das ist schon ganz ordentlich.
Ja, das ist, also bei den Metronom gibt es ja ausschließlich Doppelstockwaggons und die hat man in der Tat vor einigen Jahren in Ruhewaggons oder da ist der Fahrradwaggon noch dazwischen unterteilt und das scheint auch nach eigenen Beobachtungen im Groben zu klappen. Am Wochenende manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger und insbesondere, wenn große Gruppen unterwegs sind. Aber Metronom hat in der Vergangenheit zumindest immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass da ein gesittetes Miteinander im Zugverkehr ist. Man muss auch sagen, Metronom war das erste Unternehmen in Niedersachsen, vielleicht sogar bundesweit, das das Alkoholverbot eingeführt hat, was laut Umfragen damals bei der Mehrheit der Fahrgäste positiv gesehen wurde. Und inzwischen ist das in allen Regionalzügen, zumindest in Niedersachsen, auch der Fall. Da war Metronom beispielgebend, wenn man das positiv nennt. Es gibt aber auch natürlich Kritik daran, dass man eben dann nicht mal sein Feierabendbierchen der mehr trinken kann. Zielgruppe waren natürlich dann diejenigen, die damit nicht umgehen können und dann andere Fahrgäste da traktieren im schlimmsten Fall. Aber da war Metronom ganz vorne dabei und hatte auch Maßstäbe gesetzt. Und insofern muss man mal gucken, ob das mit diesen Ruhewaggons oder anderen Waggons in Zukunft auch so bleibt.
Ja, also ich finde es ein schönes Konzept. Gerade Ruhewaggons kennen viele vielleicht auch aus dem ICE. Ich sitze da gern und habe meine Ruhe.
Wenn es denn von allen Fahrgästen so
ja.
Und nicht dann doch irgendeiner wieder telefonieren muss oder andere Leute damit beeinträchtigt.
Aber dann kann man immerhin aufstehen und sagen, hallo, hier ist der Ruhewagen, guck mal, da steht's auch.
Das stimmt.
Das kann man dann probieren, notfalls mit dem Zugbegleiter dann durchsetzen. Ja, soweit der Blick nach Niedersachsen. In eurem Heft der Schienenbus geht's dieses Mal auch um Bayern. Und ja, in der Richtung Oberpfalz-Oberfranken. Jahrelang ist dort der Alex gefahren. Das ist ein Zug gewesen, der ist von München bis nach Tschechien gefahren.
Jawohl. Und jetzt kommen wir mal von Niedersachsen genau in die andere Himmelsrichtung. Gehen wir tief nach Bayern oder genauer gesagt, da muss man ja aufpassen, tatsächlich in die Oberpfalz und nach Oberfranken. Und da gucken wir uns mal die Entwicklung an, die für Lokomotiven der Baureihe 218 ganz interessant sind, vor allen Dingen auch für die Fans von diesen alten, aber sehr legendären Diesellokomotiven der Baureihe 208 sind. Denn dort hat es eine Ausschreibung gegeben, der sogenannte Expressverkehr Ostbayern-Übergang. Und Übergang markiert schon, es ist eigentlich eine Zwischenlösung, um dann ein ganz neues Konzept zu fahren mit neuen Fahrzeugen. Aber hier hat man gesagt, weil das alles jetzt noch ein bisschen dauert, lässt man übergangsweise Altfahrzeuge zu in Ausschreibung. Und hier ist tatsächlich die DB nochmal zum Zug gekommen. Und vor dem Zug sind jetzt tatsächlich Lokomotiven der Baureihe 218 vom Betriebshof Mühldorf, die teilweise auch wieder reaktiviert wurden. Also da ist für die nächsten 1, 2, 3 Jahre für Eisenbahnfans nochmal ein richtig tolles Ziel geworden, wo man wieder hinfahren kann, weil ja ohnehin die Region mit Pegnitztal und anderen Dingen schon bekannt ist und für Eisenbahnfans immer ein Ausflug wert ist. Und jetzt fahren eben die 218er von Leipzig runter bis nach München oder von Nürnberg nach Furt im Wald und in Marktredwitz. Eisenbahnfans kennen diese ganzen Orte oder auch Weiden, Schwandorf. Da sind jetzt 218er zu sehen. Und da gehe ich mal fest von aus, wird die nächsten Jahre einiges los sein.
Ja, gerade auch so, was Fotografen an der Strecke angeht. Du sagtest jetzt übergangsweise. Das heißt, da ist eigentlich was geplant, was jetzt noch ein bisschen dauert. Was ist denn da geplant?
Eigentlich sollte man, wie das auch jetzt in Niedersachsen ist, mit festen Laufzeiten hatte man kalkuliert, dann einen neuen Anbieter haben, der mit neuen Fahrzeugen dort auf die Schienen sich setzt. Das hat sich einfach jetzt verzögert und um da keinen Zeitraum zu haben, wo man gar keinen Betreiber hat, hat man das eben jetzt für eine bestimmte Zeit nochmal ausgeschrieben und das ist jetzt nochmal an die DB gegangen. Und da ist jetzt einfach die spannende Geschichte, wird das jetzt, wie lange wird das tatsächlich laufen? Es hat am Anfang auch schon Verzögerungen gegeben im Betrieb, weil das zum Betriebsstart im Dezember 2023 nicht so ganz geklappt hat. Fahrzeuge mussten wieder fertig gemacht werden. Das ist etwas, wo dann vielleicht der ein oder andere Bahnfan auch an der Strecke stand oder kam dann gar kein Zug. Also sind auch viele Züge leider ausgefallen. Und wir nehmen das zum Anlass im neuen Heft, jetzt nicht nur nach vorne zu gucken und den aktuellen Betrieb uns anzuschauen, sondern mal auf die letzten 20 Jahre die Baureihe 218 uns in dem Revier anzuschauen. Sie stand ja immer in Konkurrenz, wie du es auch schon sagtest, zu dem Alex-Verkehr, ja auch ein spannendes Einsatzthema, was an Fahrzeugen und Strecken dort zu beobachten war. Aber auch die 218, die im Fernverkehr vor 20 Jahren ja auch schon abgelöst wurde durch den Triebwagen der Baureihe 612, was zu viel Kritik da auch in der Region geführt hatte, weil der Komfort dann runterging und damit eigentlich ein Fernverkehr beerdigt wurde, der damals mit der Baureihe 218 auch noch gefahren wurde. Also sehr spannende Geschichten, 20 Jahre lang Baureihe 218 in Wechselwirkung mit anderen Betreibern, mit anderen Fahrzeugen. Da haben wir uns mal mit befasst, intensiv und mit vielen Fotos.
Verwechsel ich das da gerade oder wird nicht sogar ein Teil dieser Strecke da auch unter Fahrdraht gefahren, wo dann irgendwo ein Lokwechsel stattfindet?
Uff, da hast du mich jetzt tatsächlich überfragt. Also München, Landshut nach Regensburg ist ja definitiv unter Fahrdraht. Das ist aber ja auch schon etwas, wo der Alex in Regensburg auch die Fahrtrichtung nicht nur wechseln musste, sondern eben auch die Traktion. Also das ist etwas, wo jetzt die 218er von München eingesetzt wird. Das ist natürlich eine spannende Geschichte.
Ich hatte nämlich irgendwo was gelesen, dass dann eine Lok der Baureihe 111 davor gespannt wird und quasi ein Loktausch gemacht wird. So wie man es eigentlich ja anderswo kaum noch sieht, aber wäre natürlich was Besonderes an der Stelle.
Ja, also man muss einfach sagen, jetzt zu Betriebsbeginn ist das alles andere als geplant gelaufen. Und wenn denn Züge fuhren, dann wurden die eben auch anders bespannt, als es mal vorgesehen war. Und das ist ja nicht auszuschließen, dass das Betriebskonzept ist jetzt nicht Schwerpunktthema, da es ja auch Elektrolokomotiven mit im Einsatz sind. Wir haben uns hier mit der Baureihe 218 befasst und da mal die schönsten Fotos aus vergangenen Tagen und jetzt auch einige Fotos von den aktuellen Geschichten mal veröffentlicht. Und das soll eigentlich dazu dienen, mal einen Rückblick zu geben, die 218 in einer wirklich landschaftlich sehr reizvollen Region mal zu zeigen.
Ja, möglicherweise war das mit dieser Umspannung vielleicht dann wirklich so ein Notfallding, weil das, was man eigentlich fahren wollte, nicht da war oder nicht einsatzfähig war.
Also es gab mal den Vier-Länder-Express, da war das in der Tat so, wo die Züge, die aus Leipzig kommen, kamen, nach München fuhren und die bestanden in der Regel aus 4 Nahverkehrswaggons und wurden tatsächlich dann in Regensburg auf 110er, 111er oder auch die Baureihe 113 umgespannt.
Jetzt ist in den vergangenen Jahren da der Alex dort gefahren. Auch die Besonderheit dieser Bahn war eigentlich, dass das auch immer ein lokbespannter Zug war. Also das waren wirklich klassische Wagen und eine Lok davor. Und die Wagen, da hat man eigentlich auch ziemlich viele verschiedene Arten von Wagen gesehen. Das waren teilweise Fernverkehrswagen, Nahverkehrswagen. Dann war noch ein Doppelstockwagen oft eingereiht, um die Barrierefreiheit zumindest in dem einen Wagen sicherzustellen. Durchaus auch ein spannendes Konzept.
Ja, da waren ja, ich bin da gerne mitgefahren. Ich habe es tatsächlich im vorletzten Jahr nochmal von München bis nach Regensburg gemacht, mit so einem tatsächlich modernisierten ehemaligen italienischen Abteilwagen, die man schön fertig gemacht hat. Und das Sammelsurium an Fahrzeugen fand ich auch sowohl als Eisenbahnfan, aber auch als Reisender total gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Konzept, weil es für jeden was war. Es war eben, sagen wir, für die Pendler der Doppelstockwagen und du sagst ja auch Barrierefreiheit, das war damit auch gewährleistet. Dann gab es einen umgebauten alten Gepäckwagen oder Halbgepäckwagen, der dann zur Snackbar, wo ein Teil Snackbar drin war und noch Abteile und dann wieder ein Großraumbereich und dann gab es eben auch Abteilwaggons. Wo gibt es denn sowas noch? Und so fand ich das Konzept total klasse, weil für jeden etwas dabei war. Für Abteilfans oder eben auch für die Pendler, die möglicherweise gerne dann mal so einen Doppelstockwaggon nehmen, die Großstadtflair genießen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, aber das war die Entscheidung des Aufgabenträgers der BEG in Bayern, dass man jetzt eben andere Fahrzeuge perspektivisch nimmt und ja, auch diese alten Waggons von Alex, die zum Teil alt waren, die kommen auch in die Jahre. Aber so ist immer der Gang der Dinge.
Ja, mittlerweile wurden sogar diese Doppelstockwagen, ich meine sogar ins Ausland verkauft. Und die anderen Wagen, ich weiß gar nicht, was mit denen jetzt passiert, stehen wahrscheinlich irgendwo rum.
Ja, da werden wir uns mal auch mit befassen in einer der nächsten Ausgaben. Das wäre natürlich spannend, wo dann alte Waggons und Fahrzeuge am Ende dann landen.
Ja, die Ablösung heißt jetzt 218 mit Doppelstockwagen und das ist für den Eisenbahnfreund hier auf jeden Fall auch eine Idee.
In jedem Fall. Und wenn es nicht nur für einen Eisenbahnfan ist, sondern auch die Reisenden in der Mehrzahl vielleicht das sogar auch sehr begrüßen mit Doppelstockwaggons, das ist ja nichts Schlimmes. Nee. Es geht ja nicht nur darum, dass man schöne Fahrzeuge für den Fotografen an der Strecke hat, sondern die Kundschaft soll es ja auch gut finden. Und Doppelstockwagen haben ja durchaus eine hohe Beliebtheit.
Du hast vorhin mal kurz angesprochen, dort ist mal Fernverkehr mit Triebzügen der Baureihe 612 gefahren worden. Ja. Das ist ja eigentlich auch ein Nahverkehrstriebwagen, der mit Neigetechnik auch funktioniert. Das ist, glaube ich, die einzige Baureihe, wo die Neigetechnik sogar halbwegs vernünftig funktioniert hat, also nicht die überwiegende Zeit der Lebensdauer ausgeschaltet war. Mhm. Die hat man ja damals wirklich vom Nahverkehrsrot umlackiert in Fernverkehrsfarben. Und hat mehrere aneinander gehangen und ist damit IC-Züge gefahren.
Ja, das ging allerdings relativ deutlich in die Hose, muss man sagen. Das hat niemandem gefallen. Das war unzuverlässig und der Komfort von den ehemaligen Lokbespannten Intercities hin zu den Neigetechnik-Triebzügen. Ich bin damit auch ein paar Mal gefahren im Bereich Hof. Das ist auf Dauer wirklich nicht komfortabel. Diese Wackeldackel, so heißt ja auch im Volksmund, dieser Zug und das Fahrzeug ist laut und auch nicht barrierefrei. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat viel Kritik hervorgerufen. Am Ende hatte man aber dann jetzt auch gar nichts mehr. Also den Fernverkehrsstandard hatte man dann quasi aufgehoben. Und man kann eigentlich sagen, das war ein Übergang zum Regionalverkehr. Wirklich eine traurige Geschichte. Da kann man nur hoffen, dass der Fernverkehr da nochmal wieder belebt wird. Der Alex war ja am Ende ein Element, um mit so einem Mix zwischen Regional- und Fernverkehr, zumindest was die Fahrzeuge angeht, also auch Abteilwaggons, die Fahne des Fernverkehrs in der Region hochzuhalten.
Ja, aber eigentlich hat man den Fernverkehr beendet damit. Man hat sich wahrscheinlich kürzere Fahrzeiten versprochen durch die Neigetechnik. Ja, im Großen und Ganzen war es dann nichts.
Ja, in der Tat. Leider erfolglos.
Was hat aber dazu geführt, dass es interessante Fotos aus anderen Regionen in Deutschland gab, wo dann diese 612 in Fernverkehrslackierung als Nahverkehrszüge eingesetzt wurden, weil so schnell hat man es nicht geschafft, die alle wieder zurückzulackieren.
Ganz genau. Also durch eine neue Farbe aus dem Regionalzug einen Fernzug zu machen, das ist schon keine hohe Kunst. Das ist einfach nur schade, wenn man das dann als Fernverkehr deklariert, was als Regionalzug gebaut wurde.
Über diese IC2-Wagen sprechen wir jetzt besser mal nicht.
Das machen wir mal beim anderen Thema.
Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus.
Gregor, vielen Dank und alles Gute.
Das war's wieder für heute mit Langsamfahrt. Ich verabschiede mich am Mikrofon. Mein Name ist Gregor Börner. Tschüss.
Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de.